Das Motto für den Gottesdienst haben wir eh schon gehört, gell? Gemeinsam neue Schritte gehen. Und hoffentlich soll dieses Motto nicht nur für heute gelten, sonst wäre es ziemlich sinnlos. Danke. Die Frage war dann, welchen Bibeltext nehmen wir denn dazu? Was passt denn da dazu? Und jetzt haben wir einen Psalmvers gehört und so, und dann hat es geheißen, ja, Nehemia wäre cool, weil das sind neue Schritte und so. Und aber Nehemia ist wieder eine ganz andere Situation, das passt ja überhaupt nicht für euch da in der Obersteiermark. Ja, ich habe dann Lukas 11, 1 bis 2 ausgewählt. Und ich möchte diesen Text dann noch etwas illustrieren mit Stellen aus dem Buch Nehemia. Und ich lese einmal Lukas 11, und das kennt sie alle. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Und als Jesus aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und so weiter. Ihr kennt dieses Gebet, ich breche da einfach ab. Ihr wisst, dass es weitergeht. Warum habe ich es ausgewählt? Letztlich, weil ich glaube, dass es ganz toll zu eurem Motto passt. Einerseits, andererseits, und ich hoffe, dass das deutlich wird in der Predigt, andererseits auch, weil mir persönlich Gebet immer wichtiger wird. Die Möglichkeit, mit dem allmächtigen Schöpfer des Universums jederzeit reden zu können, ist unfassbar. Ist wirklich unfassbar. Ein weiterer Grund: bei normalen Berufen habe ich mal gehört, was ihr für Ausbildungen schon gemacht habt. Und bei normalen Berufen ist es so, wenn ich Tischler bin eben oder Arzt oder ganz wurscht, ich lerne das Zeug und ich übe es, und wenn ich mich dann anstrenge, dann wird in der Regel auch was draus. Gottes Segen ist immer klasse, aber viele Leute machen ihren Beruf und machen ihn gut, ohne irgendwie an Gott zu denken. Da bei euch ist es anders. Ja? Ihr habt diese Berufe gelernt, ihr wart auf der Bibelschule, das habt ihr gesagt. Habt jeder zwei Ausbildungen. Die Ausbildungen sind hilfreich, aber es geht um was anderes. Euer Ziel ist es, dass Gottes Name geheiligt werden soll, Gottes Reich kommen soll, Gottes Wille geschehen soll, wie hier steht. Und damit das geschieht, braucht es eine Veränderung der Herzen. Und das könnt ihr auch mit einer tollen Ausbildung nicht machen. Das geht nicht. Das kann nur Gott. Und deswegen ist Gebet so wichtig, unter anderem. Das Reden mit Gott, das von ihm Weisung erhalten, das Bitten, dass er die Menschenherzen, unsere Herzen verändert. Und das ist wieder ein zentraler Grund, warum ich dachte, dass dieses Vaterunser für diesen Gottesdienst passt. Und es gilt natürlich nicht nur für euch beide, sondern für jeden Mitarbeiter in der Gemeinde gilt dasselbe. Egal ob als Beruf oder ehrenamtlich. Gebet ist unerlässlich. Letztlich ist euer Boss nicht die Gemeindeleitung in Kapfenberg oder die Gemeindeleitung in Zeltweg oder die Bundesleitung von Beck, sondern Gott. Und welcher Beruf geht gut, wenn man nicht mit dem Chef redet? Das geht nicht gut. Wenn Sie nicht mit dem Bürgermeister reden oder wann immer, dann haben Sie bald einmal ein Problem. Und das ist überall so. Gebet, ich muss mich mit dem Boss abstimmen. Wir müssen uns mit Gott abstimmen. Gebet ist daher für eure Arbeit lebensnotwendig. Sonst wird euer Dienst wenig bewirken. Und dann ist was Schönes, der nächste Grund für diese Stelle ist, ich habe euch ja
über viele Jahre kennengelernt. Und ja, euch ist Gebet ganz wichtig. Das habe ich irgendwie gemerkt. Und ich weiß es nicht, aber ich möchte fast wetten, dass ihr zwei euch schon die Listen, Namenslisten von den Gemeinden habt geben lassen und dass als erstes ihr angefangen habt, für die Leute zu beten, ohne euch zu kennen, ohne sie zu kennen. Ja? Weil ihr glaubt, dass Gebet nicht an der Zimmerdecke aufhört, sondern was bewirkt. Und dass Gott gebeten werden will, bevor er eingreift. Und das ist ganz im Kontrast zum typischen Österreicher. Als typischer Österreicher erwarten wir uns eigentlich gar nichts vom Gebet. Wenn das Wort Gebet fällt, dann denkt man vielleicht noch an das formelhafte Gebet, und gerade auch dieses Vaterunser wird ja ganz oft gebetet, aber in aller Regel ganz schnell, ganz formelhaft, sodass man gar nicht gescheit mitdenken kann. Oder die andere Bedeutung kommt mir vor, da ist, wenn man sich bemüht hat und wenn man letztlich in einer hoffnungslosen Situation ist, dann sagt vielleicht der eine oder andere noch, ja, da kann man nichts mehr tun, außer beten. Aber eigentlich heißt es, ich habe aufgegeben. Es ist keine Erwartung da. Aber das Vaterunser ist kein resignierendes Gebet. Jesus lehrt seine Jünger nicht eine Gebetsformel, von der man nichts erwartet. Jesus zeigt die Art, wie wir mit Gott, dem Allmächtigen, reden können. Viele hier wissen das. Auch ihr erwartet etwas vom Gebet, ja, dass Gott hört. Mich begleitet seit Jahren dieser Spruch aus 1. Mose, du bist ein Gott, der mich sieht. Wow, wow. Und der mich hört. Unglaublich. Und weil ihr erwartet, dass Gott redet, dass Gott hört, ist Gebet nicht für euch der letzte Notnagel. Jetzt kann man nichts mehr tun, außer beten, sondern dort, wo ihr beginnt. Und deswegen, ihr habt es genickt, habt ihr wirklich auch da die Namenslisten geholt und angefangen, für die Leute zu beten. Und das ist schön. Ja, das drückt was aus. Ich weiß nicht, wie es in Zeltweg ausschaut mit dem Gebet. Ich weiß nicht, wie es hier in Kapfenberg ausschaut. Ich weiß ein bisschen, wie es bei uns in Graz ausschaut. Und von daher könnte ich mir vorstellen, vielleicht ist dieses Gebet wirklich an den Anfang zu stellen, ein Stück neue Schritte tun. Man wird da nicht fertig. Es ist nicht so, dass wir nicht beten. Aber dieses vertrauensvolle Gebet, da können wir lernen. Von Luther heißt es, dass er, wenn er besonders einen stressigen Tag vor sich gehabt hat, besonders lang gebetet hat, angeblich bis zu 3 Stunden. Ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Aber er hat offenbar bei Problemen Gebet als das gesehen, was er zuerst tat. Gebet als Weg, um als erstes einmal Gottes Beistand, Gottes Leitung hereinzuholen. Wenn ihr hier in der Obersteiermark gemeinsam neue Schritte gehen wollt, dann wird das nur gelingen, wenn Gebet einen ganz zentralen Platz einnimmt. Jesus hat viel gebetet. Das sehen wir zum Beispiel da. Jesus betet. Wir wissen nicht was. Aber es ist, also ich glaube, wir können davon ausgehen, dass er einfach eine Unterbrechung in seinem Tagesablauf macht und zum Vater betet und redet und sagt, wie geht es denn jetzt weiter? Sag mal, wie soll denn der Nachmittag funktionieren? Was soll ich denn tun? So ungefähr. Ja? Und er betet länger und offensichtlich, wenn er dann aufsteht, steht er nicht völlig erschöpft und fertig auf. Gott sei Dank habe ich das Gebet jetzt hinter mir, die Gebetszeit. Sondern er steht so auf, dass einer der Jünger ihn sieht und sagt, hey, Das ist cool.
Sag uns, bring uns das bei, bring uns das Beten bei. Das muss ansteckend gewesen sein. Das wollen wir auch können.
Der Jünger sah, wie Jesus betet und er wollte das lernen. Und zum Gebet ermutigt zu werden, ist es, denke ich, hilfreich, wenn wir bei jemand anderen sehen, wie es geht. Samuel und Damaris sind solche Menschen.
Ihr denkt, ich könnte es auch noch lernen, vermute ich mal. Aber trotzdem glaube ich, man kann viel von euch lernen.
Ja, es geht nicht darum, was Samuel und Damaris können. Es ist viel wichtiger, was Gott kann. In Gottes Ausrichtung hineinzukommen, braucht Gebet. Und ich möchte euch einfach ermutigen, lasst euch von ihnen anstecken zum Gebet. In Hosea 14,9 redet Gott und da steht, es soll sich zeigen, dass deine Frucht von mir kommt. Und ich habe den Vers da hineinnehmen müssen, weil ich mir gedacht habe, wow, cool. Es soll sich zeigen, dass deine Frucht, meine Frucht, eure Frucht von ihm kommt. Wir dürfen uns entspannen, weil es ist letztlich seine Frucht. Und nicht meine. Wir müssen nicht perfekt sein, aber wir müssen mit dem Boss reden und ihn bitten. Ja. So viel, warum ich die Stelle ausgewählt habe. Ich möchte ein bisschen auch über diesen Text reden. Und dann möchte ich eben auch noch ein bisschen ein Beispiel von Nehemia das verdeutlichen. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es sind unendlich viele Predigten dazu gemacht worden und das meine ich sicher nicht die beste. Ich möchte es auch nur ganz kurz machen, aber eines kommt ganz klar heraus. Die ersten Bitten, die Jesus lehrt, da geht es nicht um uns, sondern es geht um Gottes Sache. Wenn wir überhaupt noch beten, dann beten wir ja gerne um Dinge, die wir brauchen. Herr, schenk, dass die Oma wieder gesund wird. Oder dass ich bei der Prüfung durchkomme. Oder was weiß ich. Oder dass ich wieder einen Job kriege. Und das ist okay. Aber es kommt dann erst nach dem Text, den ich vorgelesen habe. Zuerst soll Gottes Sache im Mittelpunkt, im Zentrum stehen. Die eigenen Bedürfnisse kommen später. Sie kommen, aber später. Und wenn wir diese drei Bitten kurz anschauen, geheiligt werde dein Name. Gottes Name ist heilig. Da ist überhaupt keine Frage. Es geht mehr darum, wie wir ihn verwenden. Ich bin in der Oststeiermark aufgewachsen, in einem kleinen Dorf. Da wurde der Name Jesus viel verwendet, als Schreckensruf. Ja, manche lächeln, die kennen das. Das Wort Kreuz wurde auch verwendet. Und zwar, wenn man sie geärgert hat, dass was nicht gelingt. Sie wissen es. Ja? Das ist nicht das, was da steht. Die Leute haben es nicht gewusst. Ich habe es auch nicht gewusst als kleines Kind. Ist mir nicht aufgefallen. War so. Aber es ist nicht geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name, kann man als Bitte oder soll man als Bitte verstehen, dass wir als Christen so leben, dass seinem göttlichen Namen keine Unehre gemacht wird. Dein Reich komme, das ist die Bitte, dass Gottes Herrschaft, die derzeit ja nur unvollkommen sichtbar wird, zur ganzen Fülle kommt. Und damit alles Leid, alle Unterdrückung, alle Armut, Krankheit, Ungerechtigkeit zu einem Ende kommt. Es ist nicht richtig, wenn ich das bete, das Vaterunser bete und gleichzeitig unfair mit meinen Mitmenschen umgehe. Das ist nicht dein Reich komme. Es widerspricht diesem Gebet. Ja, wenn wir unversöhnt mit anderen sind, wo doch Jesus Vergebung gelebt hat. Dein Wille geschehe. Das ist die Bitte, dass wir Gottes Willen respektieren, egal, ob das für uns gerade angenehm oder unangenehm ist. Und das kann manchmal beinhart werden, wenn etwas in deinem Leben ist, was du nicht willst. Und dann zu beten, dein Wille geschehe, so wie Jesus es in Gethsemane gebetet hat, bevor sie ihn verhaftet und gekreuzigt haben. Wo er gesagt hat, ich will das nicht, Papa, aber es ist wichtiger, was du willst und nicht, was ich will. Ihr wollt neue Schritte gehen. Ja, vielleicht sind es ja schon neue Schritte, wenn wir in unseren Gebeten zuerst die Anliegen Gottes kommen. Und speziell diese drei. Vielleicht ist das schon ein Stück neue Schritte. Und es sind ziemlich heftige Bitten, die, wenn wir sie ernst nehmen, vielleicht einiges in unserem Leben verändern. Wir werden dann feststellen, wir sind nicht so, wie wir nach diesen Bitten sein sollten. Und dann wird es spannend. Ihr habt ja erzählt, wie das war, gell? Wie jetzt dieses Weggehen oder dieses Losgerissen werden von Graz, muss ich fast sagen. Und wohin dann? Und ich habe das ja ein bisschen miterlebt, wie das war, die Panik nicht, okay? Aber doch, wie geht's weiter? Wenn man dann in der Luft hängt, gekündigt hat, normal macht man das nicht, oder? Kündigen und nicht wissen, wo der neue Job ist. Ist normal nicht so. Ja. Aber ihr habt Gott vertraut. Und letztlich können wir solche Bitten nur ehrlich beten, wenn wir ganz sicher sind, dass Gott unser Vater ist, wie es hier in der Anrede ist. Und die möchte ich jetzt noch einmal anschauen. Diese Anrede ist faszinierend, gell? Ihr kennt es ja alle. Unser Vater, der du bist im Himmel. Drei Punkte. Unser Vater. Jesus sagt, dass es seinen Jüngern, dass sie zum Schöpfer des Universums Vater sagen dürfen. Ich weiß nicht, wie es uns ginge, wenn wir plötzlich eine Audienz bei unserem Bundespräsident Van der Bellen hätten. Ob wir dann nicht etwas aufgeregt werden würden. Gott ist unendlich viel höher wie unser Bundespräsident. Und jeder, der an Jesus glaubt, jeder, der glaubt, dass Jesus für ihn gestorben ist, kann Papa zu ihm sagen. Also letztlich zieht einem das die Schuhe aus, gell, wenn wir uns das vorstellen. Da ist einer, der sagt, der sprach und es wurde das ganze Universum. Und wir dürfen Papa zu ihm sagen. Und wir dürfen jederzeit die Tür aufreißen und reinkommen zu dem Papa. Da sind nicht 17 Sekretärinnen, die uns verhindern. Ja, Vater. Ich weiß nicht, wie eure irdischen Väter waren, aber Jesus beschreibt Gott als wunderbar liebenden Vater in den Versen nach dieser Stelle, der seinen Kindern Gutes gibt. Das Zweite, unser Vater, der du bist im Himmel. Und ich habe lange nicht wirklich was damit anfangen können und gedacht, ja, okay, der ist weit weg. Aber ich glaube, das ist nicht die Bedeutung. Mein Vater ist seit mehr als 30 Jahren tot. Der kann mir nicht mehr helfen. Der Vater, der bleibt. Der ist im Himmel. Der war, wir haben es gesungen, bevor ich gezeugt wurde. Und der wird sein, ja, der nimmt mich auf in den Himmel, wenn ich sterbe. Über meinen Tod hinaus bin ich geborgen. Jeder, der an Jesus glaubt, kann in einer ewigen Geborgenheit leben. Noch ein Punkt, unser Vater. Und ich muss gestehen, ich muss zugeben, obwohl ich dieses Gebet, ich weiß nicht, wie oft geredet habe, es ist mir nie aufgefallen, dass da unser Vater steht. Gemeinsam. Unser Vater. Es steht nicht mein Vater. Er ist auch mein Vater. Er ist auch dein Vater. Aber er ist unser Vater. Jesus stellt uns in eine Gemeinschaft hinein. Das Motto eben für diesen Gottesdienst ist, gemeinsam neue Wege gehen. Menschen, die an Jesus glauben, sollen gemeinsam gehen. Das drückt Jesus hier aus mit dem einfachen unser Vater. An Jesus zu glauben bedeutet zu wissen, ich brauche die Vergebung, weil ich bin ein Sünder. Und es war nicht nur vor 40 Jahren, dass ich irgendwann einmal gesündigt habe. Ich sündige auch heute noch. Ich brauche Jesus. Und genauso, weil ich dich anschaue, Samuel, sündigst du heute noch. Und auch du brauchst Jesus. Und dann stehen wir auf derselben Ebene. Ja? Wir beide brauchen, oder alle brauchen Jesus. Und das ist die Basis für dieses Gemeinsam. Ja. Gott möchte unser Vater sein, nicht nur mein Vater. Wenn wir Gottes Wirken erleben wollen, dann denke ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir bewusst unser Vater sagen. Wir gehen miteinander auf der Basis der Vergebung durch Jesus. So, und jetzt möchte ich euch noch ein bisschen mit hineinnehmen in ein spannendes, total spannendes Geschehen. Ja, ich hoffe, geht's noch oder nicht? Ja. Mit Nehemia. Nehemia war Mundschenk, das war einer der höchsten Posten beim persischen König. Und als Vorgeschichte, 587 vor Christus, ich habe es da aufgeschrieben, gibt es die Zerstörung Jerusalems. Jerusalem wird flach gemacht. 538 vor Christus ist dann der Auftrag an eine Gruppe von Juden, wieder nach Jerusalem zu gehen und den Tempel wieder aufzubauen. 516 vor Christus wird der Tempel wieder eingeweiht. Also sie haben über 20 Jahre haben sie an den Tempel gebaut. Und unser Text, oder das Buch Nehemia, beginnt im Jahr 445 vor Christus. Es sind also keine Märchen, das sind wirklich, man kann das datieren, das ist Geschichte. Ja? 445 vor Christus, Auftrag an Nehemia, die Stadtmauer Jerusalems wiederherzustellen. Wie kommt es dazu? Nehemia als Mundschenk ist weit weg von Jerusalem. Er erfährt von jemandem, die Stadtmauern in Jerusalem, die sind niedergebrannt, die sind nicht da, die liegen in Schutt und Asche. Und das erschüttert den Nehemia und er weint, er fastet einige Tage und er betet. Und zwar, wisst ihr, wie lange er betet? 4 Monate. 4 Monate betet er als erstes. Wie lange seid ihr schon da? 3 Monate. Also habt ihr noch einen Monat. Und dann, er macht genau das, Gebet nicht als letzten Notnagel, jetzt weiß ich nicht, jetzt geht gar nichts mehr, ich bete halt noch und dann gebe ich auf, sondern er beginnt mit Gebet. Da ist ein Problem und zuerst einmal betet er 4 Monate lang, weil ihm die Situation in Jerusalem nicht egal ist. Jerusalem, die Stadt mit dem Tempel Gottes, die soll ohne Stadtmauer sein, das geht nicht. Ohne Stadtmauer, das war ungefähr so, wie wenn wir in Häusern leben würden ohne Haustür. Kein gemütlicher Gedanke, dass jeder rein kann. Nach den 4 Monaten wagt es Nehemia, seine niedergeschlagene Stimme, seine Traurigkeit vor dem König zu zeigen. Und das war lebensgefährlich, weil vor dem König musste man immer lächeln. Und wenn es dann ein bisschen bekümmert daherkommst, dann hast du ein Problem. Aber 4 Monate Gebet wirken sich aus. Der König fragt Nehemia, was ist denn los? Der Nehemia erzählt ihm und das Ergebnis ist, er wird für 12 Jahre nach Jerusalem geschickt, damit er die Stadtmauer wieder aufbauen kann. Und Nehemia, ja, 4 Monate Gebet und dieser König tut das. Gott hat das Herz bewegt des Königs. Eine spannende Sache für die Politik. Ja? Wäre eine spannende Sache. Wie für uns alle, wie würde sich Politik ändern, wenn wir gemeinsam beten würden? Bumm. Ja, er kommt nach Jerusalem und eines der ersten Dinge ist, dass er in der Nacht geht und sich die Mauer anschaut. Er schaut sich das Problem selber an. In der Nacht, damit ihn kein anderer bemerkt und so weiter. Ihr hier habt keine eingerissenen Stadtmauern, aber vielleicht habt ihr die eine oder andere Baustelle, an die ihr euch gewöhnt habt. Vielleicht werden Samuel und Tamaris einfach, weil sie von außen kommen, irgendwann sagen, warum macht ihr das eigentlich so? Und dann wäre es super, wenn ihr euch zumindest hinterfragen lasst. Nicht, weil sie gescheiter sind, sondern einfach, weil von außen hat man einen anderen Blick. Ja, weiß ich nicht. Habt Mut, dieses Nachfragen zuzulassen. Nehemia hat sich die Situation mit der Stadtmauer angeschaut und am nächsten Tag ruft er alle wichtigen Personen in Jerusalem zusammen und sagt, ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und was für mich vollkommen fast unglaublich ist, die Reaktion der Leute in Jerusalem. Da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Stellt euch vor, 142 Jahre ist die Stadtmauer in Schutt und Asche. Das sind wie viele Generationen? Mehrere Generationen. Niemand, der lebt, hat die Stadtmauer gesehen, ganz. Und der Nehemia kommt und sagt, kommt, bauen wir es wieder auf. Und die sagen, ja. Ein echter Steirer,
der würde sofort 100 Gründe wissen, warum das sicher nicht geht.
Und außerdem, bitte, 140 Jahre haben wir uns gewöhnt an diese Situation. Warum soll man was ändern? Sinnlos, oder? Wie geschieht dieser Sinneswandel? Ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte, dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Nehemia erzählt ihnen, wie Gott ihn bisher geführt hat. Und er erzählt ihnen auch, dass er die Rückendeckung des Königs hat. Zwei Dinge. Nehemia weist auf die Führung Gottes hin. Gott steht hinter all dem. Deswegen gehen wir. Und er sagt, und die politische Führung hat auch okay gesagt. Und deswegen ist es so schön, ich schaue sie jetzt noch einmal an. Es ist so schön, dass sie da sind. Danke. Ja, Samuel und Tamar sind nicht Nehemia. Hier geht es auch, ich sage es noch einmal, es geht nicht um zerstörte Stadtmauern, es geht um anderes. Aber ihr wollt gemeinsam neue Schritte gehen. Vielleicht können Samuel und Tamaris das eine oder andere Anregung nach viel gemeinsamem Gebet. Und hoffentlich mit dem Zusatz, wir denken, Gott möchte uns in diese Richtung führen. Und wow, wäre das toll, wenn ihr dann als Gemeinde, Gemeinden gemeinsam sagen könnt, jo, packen wir es an. Gehen wir es an mit Gottes Hilfe. Sie beginnen die Mauer zu bauen. Jede Familie ein kleines Stück. Kapitel 3 sind die Namen erwähnt. Und das muss ich euch noch kurz zeigen da. Wer da mitbaut, es ist, ja, geht das nicht alles durch. Im Vers 1 ist der Hohepriester mit der ganzen Priesterschar. Also der Erzbischof mit alle seine Priester. Was können die normalerweise? Können gut reden. Also ich will das nicht schlecht machen. Ja, das ist wichtig. Aber Maurer sind es nicht automatisch. Im Vers 8, der Goldschmied und wie steht der Salbenmischer, der Apotheker. Ja, die haben die Kelle auch noch nicht so oft in der Hand gehabt. Gell? Macht nichts, sie tun trotzdem mit. Nur eine Familie ist sich zu gut, die Oberhäupter der Familie Dekor, die schicken nur ihr Personal. Die sollen bauen, aber wir halten uns vornehm zurück. Schade. Sogar der Nehemia, der Bürgermeister oder Statthalter, steht an der Mauer und baut eigenhändig mit. Der war vorher Mundschenk, der hat das auch nicht können. aber sie stellen sich gemeinsam hinein, weil sie gemeinsam neue Wege gehen. Und dann gibt es aber Probleme. Es gibt immer Probleme, wenn man neue Wege geht oder neue Schritte macht. Es gibt immer Probleme. Und das Problem ist in dem Fall, es wäre eine ganze Reihe von Problemen berichtet. Ich möchte nur eins herausgreifen. Die Mauer ist, das ist in Kapitel 4 beschrieben, die Mauer ist vermutlich bis zur halben Höhe gewachsen. Ja? Und sie sind zuerst begeistert, wow, wie das vorangeht und super. Und dann hören sie, die umliegenden Fürsten, denen ist das nicht recht, dass die Mauer da wird. Gell? Und es verbünden sich 5 Fürsten mit ihren Leuten und sagen sie, wir überraschen sie, wir fallen über die her und zerstören alles wieder. Und sie hören das, es wird ihnen berichtet, es kommt. Ja, so. 5 Gruppen von Feinden wollen einen Überraschungsangriff machen. Die Reaktion des Nehemia, was ist die Reaktion des Nehemia? Panik? Nein. Wir beteten zu unserem Gott und stellten Wachen auf. Zuerst wieder Gebet. Schau Gott, Vater, schau. So ist es. Wir brauchen dich. Und dann stellen schon Wachen auf. Aber es wäre schön, wenn nur die Feinde von außen wären. Da ist noch mehr. Plötzlich, durch diesen Druck von außen, merken die Leute, die an der Mauer gebaut haben, da ist noch so viel zu tun. Da ist noch so viel Schutt. Und es ist noch so viel. Und wir sind schon fertig. Wir können nicht mehr. Ja. Feinde außerhalb, Überlastung und Resignation innerhalb. Das ist keine gute Situation. Und es wird ganz kritisch. Sie erfahren, dass die Feinde von allen Seiten, es wird ihnen immer wieder berichtet, die kommen von allen Seiten. Ihr habt keine Chance. Die Bauaktivitäten müssen stoppen. Stattdessen stellt Nehemia die Leute nach Familien geordnet mit ihren Waffen kampfbereit hinter der Mauer auf, an den Schwachstellen der Mauer. Und ermutigt sie, auf das Eingreifen Gottes zu vertrauen. Wisst ihr, was passiert? Die Feinde erfahren, dass der Überraschungsangriff nicht klappen wird, weil die wissen das und sie greifen gar nicht an. Sie ziehen wieder ab. Und am nächsten Tag können sie weiterbauen. Wir können den Mut verlieren in kritischen Situationen oder wir können zu Gott gehen in kritischen Situationen. Und sie bauen weiter und nach absolut unglaublichen 52 Tagen ist die Mauer fertig. Für den Tempel haben sie über 20 Jahre gebaut. Für diese große Stadtmauer brauchen sie nicht einmal 2 Monate. Weil es ein gemeinsames Werk war und weil es von ganz viel Gebet begleitet war. Und weil bei Problemen immer wieder zuerst zu Gott gegangen wird. Ja, es geht hier nicht um zerstörte Stadtmauern. Die Situation bei euch ist ganz, ganz anders. Aber vielleicht gibt es Dinge, an die ihr euch gewöhnt habt, wo ihr euch irgendwie schon wünscht, es wäre schön, wenn es anders wäre. Aber es war schon immer so. Und es hat vielleicht die Kraft gefehlt, sie anzugehen. Aber ihr wollt einen neuen Aufbruch. Und ihr habt Samuel und Damaris gebeten, mit euch zu arbeiten. Und das finde ich ungeheuer. Allein das ist ein tolles Zeichen. Wir wollen weitergehen. Wir wollen weitergehen. Aber die beiden werden es nicht alleine machen. Je mehr ihr im Gebet Gottes Weisung sucht und dabei auch ganz bewusst unser Vater sagt, desto mehr wird Gott euch Erstaunliches schenken, wie bei Nehemia. Ja, ganz wichtig scheint mir aber auch das Ernstnehmen dieser, speziell der ersten beiden Verse des Vaterunsers. Ich möchte abschließen und euer Motto ein bisschen modifizieren. Gemeinsam neue Schritte gehen. Gemeinsam betend auf den Vater hörend neue Schritte gehen. Und gemeinsam staunen über ihn.